Hochmut kommt vor dem Fall. Fast jeder kennt dieses Sprichwort, diese geläufige Redewendung. Was aber den wenigsten, die sie auch gebrauchen, bewusst sein dürfte, ist, dass es sich dabei um ein Zitat aus der Bibel handelt. Denn Martin Luther hat in seiner Übersetzung Sprüche 16, den zweiten Teil von Vers 18, nämlich genau mit diesen Worten übersetzt: Hochmut kommt vor dem Fall. Und diese Redewendung ist eine treffliche Illustration der Wahrheit des Grundsatzes, die wir in dem Abschnitt vor uns haben. Wir wollen uns heute etwas eingehender mit Daniel Kapitel 3, Vers 31 bis zum Ende von Kapitel 4 beschäftigen. Und zu Beginn wollen wir uns wieder einen Überblick über diesen Abschnitt verschaffen, herausfinden, ob der Schreiber, ob der Autor uns Hinweise darauf gibt, was seine Schreibabsicht war, was seine Botschaft an die ursprünglichen Empfänger war. Und wer gut zugehört hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass sich die Anfangsverse, das, was wir am Ende von Kapitel 3 finden, und die Schlussverse in Kapitel 4 teilweise sehr ähneln, dass hier gleiche Ausdrücke und Wörter benutzt werden. Und so ist es interessant, wenn wir die Verse Kapitel 3, Vers 31 bis 33 uns anschauen, finden wir hier einen Lobpreis Nebukadnezars. Und wenn wir ans Ende dieses Abschnittes gehen, dann finden wir ebenfalls wiederum, dass Nebukadnezar diesen Gott des Himmels, diesen Schöpfer von Himmel und Erde lobt und preist. Es ist auch immer gut oder in einigen Abschnitten auch wichtig, sich damit zu beschäftigen oder herauszufinden, um welche eine Art von Literatur, um was für eine Gattung, um was für eine Art von Schreiben es sich handelt. Spielt ja auch in unserem Alltag eine Rolle. Wir reagieren ja auch unterschiedlich darauf, ob wir ein Schreiben vom Finanzamt bekommen und es ist in einem ganz eigenen Stil verfasst oder ob zum Beispiel die Steffi dem Simon einen Liebesbrief schreibt. Und wenn wir die Anfangsverse lesen, hier in Kapitel 3, den Vers 31, wo es heißt, Nebukadnezar, der König allen Völkern, Völkernschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, Friede euch in Fülle. Dann klingt uns als neutestamentliche Gläubige das fast vertraut. Es hört sich doch so ähnlich an wie Paulus, Apostel Jesu Christi, der Gemeinde in Thessalonich, Gnade und Friede euch. Und wenn wir es genau anschauen, dann ist es tatsächlich so, und das ist die große Besonderheit dieses Abschnittes, es handelt sich tatsächlich um einen Brief. Sozusagen ein offener Brief, ein offenes Manifest mit autobiografischem Inhalt, den König Nebukadnezar an alle Untertanen seines Reiches geschrieben hat. Und den Gott durch Daniel unter der Inspiration und Leitung des Heiligen Geistes in sein Wort aufgenommen hat. Und so können wir diesen Abschnitt dann insgesamt in 5 Teile einteilen. Wie gesagt, die Verse 3, die Vers 31 bis 33, dieser Lobpreis Nebukadnezars, der gleichzeitig den Briefeingang darstellt. Wir haben Schreiber, Empfänger, Gruß und auch den Schreibanlass. Er möchte berichten über die Zeichen, über die mächtigen Taten und Wunder, die Gott an ihm getan hat. Dann der zweite Abschnitt umfasst die Verse, Kapitel 4, Vers 1 bis Vers 16. Den können wir mit überschreiben, der Traum Nebukadnezars. Und hier ist das Interessante, wir haben eine Erzählung in der Ich-Form. Dann der dritte Abschnitt umfasst die Verse 17 bis 24 von Kapitel 4, die Deutung des Traumes durch Daniel. Und hier fällt jetzt auf, dass die Anrede wechselt. Sie geht über in die zweite Person, du, deiner. Und dann der vierte Abschnitt in Kapitel 4, die Verse 26 bis Vers 30. Und hier wiederum die Anrede in der dritten Person. Das ist nämlich die Besonderheit. Hier wechselt die Anrede in die dritte Person. Und wir können das Ganze überschreiten mit die Erfüllung des Traumes. Was auch interessant ist, wenn wir das uns anschauen, was zwischen den beiden Lobpreisabschnitten sich befindet, dann finden wir jedes Mal in jedem Abschnitt eine Art Refrain, ein immer sich wiederholender Satzteil, wo Gott oder wo Nebukadnezar die Absicht kundtut, die Gott mit seinem Handeln ihm gegenüber hat. So lesen wir in Vers 15, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber bestellt. Im dritten Abschnitt lesen wir dann in Vers 22, bis du, Nebukadnezar, erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Und im vierten Abschnitt, dann in Vers 29, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Und das, dieser wiederholende Satz, dieser Refrain, damit will der Geist Gottes betonen, was die Absicht, was die Botschaft ist, die er mit diesem Abschnitt im Sinn hat und warum er diesen Brief Nebukadnezars an seine Untertanen in das Wort Gottes hat aufgenommen. Es soll also uns zeigen, dass Gott der Höchste ist, dass Gott herrscht und dass Gott in souveräner Weise sein Königtum verleiht, die Herrschaft verleiht, wem er will. Wenden wir uns nun dem zweiten Abschnitt zu, dem Traum Nebukadnezars. Dann lesen wir in Kapitel 4, Vers 1, was sozusagen die Ausgangssituation war. Ich, Nebukadnezar, wohnte ruhig in meinem Haus und hatte Gedeihen in meinem Palast. Das heißt, wir sehen hier Nebukadnezar auf dem Höhepunkt seiner Herrschaft. Alle Schlachten waren siegreich, die großen Schlachten waren siegreich geschlagen. Es lagen Tage der Wohlfahrt, der Zufriedenheit, eine Zeit, um die eigenen Erfolge einmal so richtig genießen zu können, lagen vor ihm. Aber dann zeigt uns Vers 2, dass in diesen Tagen scheinbaren Glückes Gott eingreift. Gott sucht den König heim und er tut es wiederum durch einen Traum, genau wie in Kapitel 2 auch. Und es wird uns dann auch in diesem Vers berichtet, was die Reaktion, was die Auswirkungen dieses Traumes auf Nebukadnezar waren. Dieser Traum hat den König geradezu aufgeschreckt, in Angst und Schrecken versetzt. Vorbei war es mit all der Ruhe, mit all der Zeit des Genusses. Und Nebukadnezar lässt dann wieder die Weisen aus seinem Reich rufen, damit sie ihm den Traum deuten. Aber das Ergebnis ist genau gleich, wie wir es in Kapitel 2 auch schon gesehen haben. Sie vermögen es nicht, oder man kann sich vielleicht auch fragen, ob sie es nicht wollten, weil sie schon ahnten, dass dieser Traum von Nebukadnezar nichts Gutes bedeuten würde. Und da niemand seiner Wahrsagepriester und seiner Weisen in der Lage war, ihm den Traum zu deuten, lässt er dann zum Schluss Daniel zu sich holen, damit dieser ihm den Traum und seine Botschaft deutet. Und das bringt uns dann zum nächsten Abschnitt, in Versen 7 bis 14, wo Nebukadnezar jetzt Daniel seinen Traum erzählt. Nebukadnezar hat geträumt von einem Baum von gewaltiger Größe, der aber immer noch weiter wuchs, der mitten auf der Erde stand, ein Baum von außergewöhnlicher Schönheit und Pracht, ein Baum, der die zentrale Stellung auf der Erde innehatte und der alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Es war ein Baum voller Früchte mit dichtem Blätterwerk, der der ganzen Schöpfung Schutz, Sicherheit und Versorgung bietet. Doch dann wechselt die Szenerie. Ein Wächter, das heißt ein Engel, ein Heiliger, steigt vom Himmel herab und er gibt den Befehl, diesen Baum zu fällen. Seine ganze Größe, seine Pracht, seine Herrlichkeit, all das, was dieser Baum für andere war, war mit einem Schlag dahin. Nichts mehr blieb davon übrig. Es sollte nur noch ein Wurzelstock und dieser in Fesseln übrig bleiben. Und dann finden wir etwas Interessantes. Dieser Baumstumpf wird dann personifiziert. Es wird gesagt, dieser Baumstumpf hat sozusagen ein Menschenherz und das Menschenherz dieses Wurzelstockes soll ausgewechselt werden gegen das Herz eines Tieres. Und das bringt uns dann zur Deutung des Traumes. Im nächsten Abschnitt Daniel erklärt, befähigt durch Gott, kann er diesen Traum Nebukadnezar erklären und deuten. Aber das Erste, was uns berichtet wird, nachdem Daniel verstanden hat, was die Bedeutung dieses Traumes ist, ist in Vers 16, da heißt es, da entsetzte sich Daniel, dessen Name Belsazar ist, eine Zeit lang und seine Gedanken ängstigten ihn. Und das ist doch interessant, wenn wir das vergleichen mit Vers 2. Dass wir bei Daniel genau die gleiche Reaktion sehen wie bei Nebukadnezar. Die Bedeutung dieses Traumes versetzt Daniel genauso in Angst und Schrecken. Und dann erklärt er und deutet nach einigem guten Zureden dem König den Traum. Dieser so gewaltige, so erhabene Baum voller Pracht und Schönheit bist du, o König, in Vers 19. Das heißt, dieser Baum steht für Nebukadnezar und seine Königsherrschaft. Das Umhauen des Baumes, der Wurzelstock und die Fesseln wird zunächst einmal betont, dass es sich um einen Beschluss des Höchsten handelt. Interessant ist, in Vers 14 heißt es, dass es sich um einen Beschluss der Wächter handelt, das heißt des himmlischen Gerichtshofes. Das heißt, diesen Befehl, den dieser Engel gibt und das Ausführen, dieses Fällen dieses Baumes geht auf einen Beschluss des Höchsten, geht auf einen Beschluss Gottes über Nebukadnezar zurück. Und so bedeutet dieses Fällen Gottes Gericht über Nebukadnezar. Er verliert seine königliche Herrschaft. Er wird ausgestoßen aus der Gesellschaft der Menschen und als absoluter Tiefpunkt beginnt er mit den Tieren auf dem freien Feld zu leben. Er lebt wie ein Tier, ernährt sich wie ein Tier, frisst wie ein Tier. Und doch beinhaltet die Deutung des Traumes und der Traum selber auch Hoffnung. Denn es wird klar betont, dass dieser Verlust seiner Herrschaft, das Ausgestoßensein aus der menschlichen Gesellschaft und diese brutale Demütigung, sich zu benehmen wie ein Tier, das Herz eines Tieres zu haben, Gras zu fressen wie ein Stier, wie ein Ochse, dass dieser Zeitraum von Gott zeitlich festgelegt, zeitlich begrenzt ist. Es war nicht Gottes Absicht, dass dieser Zustand dauerhaft anhält, sondern wir lesen, Gott hat dieses Gericht begrenzt auf 7 Zeiten. Und das Zweite, was zu Hoffnung Anlass gibt, ist, dass klar betont wird, wenn Gott sein Ziel mit seinem Handeln, mit dem Gerichtshandeln über Nebukadnezar erreicht hat, dann wird Nebukadnezar erkennen, die Himmel herrschen, und die Folge von dieser Erkenntnis wird sein, dass Nebukadnezar wiederhergestellt wird. Dass er seine Würde als Mensch wieder zurückbekommt, wie ein Mensch lebt in der Gesellschaft von Menschen, und auch seine königliche Macht, seine königliche Herrschaft zurückerhält. An dieser Stelle möchte ich gleich mit uns über eine Anwendung nachdenken. Wenn wir uns einmal Daniels Verhalten und seine Vorgehensweise in diesem Abschnitt anschauen, dann können wir uns hier Daniel als Vorbild für einen Zeugen, für einen Botschafter Gottes nehmen. Nämlich als erstes können wir lernen von seiner Haltung. Sein Erschrecken vor dem Ernst der Botschaft. Daniel ist die Bedeutung des Traumes nicht gleichgültig. Sie löst in ihm etwas aus. Sie ängstigt ihn, ein Erschrecken. Er begreift, wie ernst die Lage für Nebukadnezar ist. Und das ist die Frage an uns: Sind wir von der Botschaft des Evangeliums, von der Botschaft der Bibel, von ihrem Ernst, bewegt uns das noch? Sind wir davon auch ergriffen? Oder ist es für uns einfach eine Routine, über die wir völlig kühl, herz- und emotionslos drüber hinweggehen? Schaudert uns das noch? Wenn wir verkündigen, wenn wir lesen, dass Menschen unter Gottes Zorn stehen, wenn wir darüber nachdenken, dass die Bibel sagt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das ist nicht ein Vers, der im Alten Testament steht, sondern der findet sich im Neuen Testament. Hebräer 10, Vers 31. Wenn wir darüber nachdenken, dass Menschen, die Gott verwerfen, Menschen, die das Evangelium verwerfen, es ablehnen, einmal auf ewig verdammt werden in einem Feuersee, fern vom Angesicht Gottes. Sind das Dinge, die uns noch erschrecken, die uns ein Stück weit noch bewegen, und erkennen wir die bedrohliche Situation, den Ernst, unter dem sich der Sünder befindet? Und wir sehen auch, wie Daniel voller Mitempfinden war vor Nebukadnezar. Er sagt in Vers 16 im zweiten Teil: Mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Deutung deinen Feinden. Ja, Daniel empfand mit Nebukadnezar. Es wäre sein Wunsch gewesen, dass andere diese Gerichtsandrohung trifft und für sie gilt, aber nicht für Nebukadnezar, dem er über all die Jahre treu gedient hat. Und es bewegt Daniel zutiefst die Konsequenzen, die Gottes Handeln für Nebukadnezar hat. Und das ist auch zum Beispiel etwas im Neuen Testament. Es wäre sehr schön beim Apostel Paulus sehen. Zum Beispiel in Römerbrief Kapitel 9 in Versen 1 bis 3, über seine jüdischen Verwandten spricht, redet er von Traurigkeit, dass er Schmerz über sie empfindet, weil sie so blind sind, weil sie Christus nicht erkennen, weil sie an Christus vorbeigehen, Christus verwerfen und Paulus sich bewusst war, was die ewige Konsequenz davon bleiben wird. Obwohl ihm die Juden viel Böses getan haben, wie auch ein Nebukadnezar zunächst einmal ein Feind von Daniel und seinem Volk war, so hatte beide waren sie gekennzeichnet durch tiefes Mitempfinden, durch ein tiefes Erbarmen gegenüber den Menschen, denen sie Zeugnis ablegen sollten. Das Dritte, was wir dann aber sehen auch, Daniel hatte Mut. Ja, Daniel wird zunächst einmal etwas zögerlich und zaudern. Aber wenn wir die Reaktionen Nebukadnezars in der Vergangenheit anschauen, zum Beispiel in Kapitel 2, in Kapitel 3, dann war Nebukadnezar ein Mann, der jähzornig war, ein Mann voller impulsiver Zornausbrüche. Und er war immerhin der mächtigste Mann der Welt. Und Daniel sollte ihm verkündigen, dass er alles verlieren sollte und über einen längeren Zeitraum dem Wahnsinn dahingegeben wird. Ich denke, so können wir leicht verstehen, warum Daniel zunächst einmal innerlich zitterte, warum er auch Angst hatte und nicht gleich rausgeplatzt ist gegenüber Nebukadnezar mit der Bedeutung dieses Traumes. Aber wir sehen dann, wie Daniel doch mutig Nebukadnezar direkt mit seinen Sünden konfrontiert und ihn zur Buße auffordert. In Vers 24, nachdem er den Traum gedeutet hat, da gibt er Nebukadnezar noch einen Rat. Er sagt ihm zusätzlich noch etwas zu dem Traum. Er gibt ihm einen Rat, er will zu seinem Gewissen, zu seinem Herzen reden. Er fordert ihn auf zur Buße, er fordert ihn auf, umzukehren, mit der Sünde zu brechen, Gottes Willen zu tun. Das, was das Neue Testament bezeichnet, als der Buße würdige Frucht zu bringen. Und er spricht auch Sünde im Leben Nebukadnezars ganz konkret an, dass Nebukadnezar zum Beispiel die Armen unterdrückt hat. Geht es uns nicht auf so, das, was uns am schwersten fällt, unseren Zeugnisgenossen zu bezeugen, darüber mit ihnen zu reden, ist, dass sie Sünder sind, dass sie verloren sind, dass sie unter Gottes gerechtem Gericht stehen. Aber Daniel, er tut es. Er verschweigt nichts. Er tut es nicht abschwächen, sondern er konfrontiert Nebukadnezar mit seinen Sünden und fordert ihn zur Buße, zum Bruch mit der Sünde auf. Aber Nebukadnezar zeigt ihm, Daniel zeigt Nebukadnezar auch die Hoffnung auf. Er zeigt ihm Gottes Erbarmen und dass in Gottes Erbarmen gleichzeitig die Hoffnung auf Rettung liegt. Er zeigt Nebukadnezar auf, der Gott, der schlägt, der Gott, der dich schlägt, ist gleichzeitig der Einzige, der dich auch wieder heilen kann. Und wenn du Nebukadnezar umkehrst, dann wird die Folge wirklich sein, Friede, der dauerhaft sein wird. Uns ist allen bewusst, ein solch treuer Botschafter und Zeuge Gottes zu sein, es geht nur, wenn wir in völliger Abhängigkeit von Gottes Gnade und Barmherzigkeit sind. Damit wir auf der einen Seite tiefes Mitempfinden mit den Menschen haben, denen wir Gottes Botschaft bringen und auf der anderen Seite aber auch Mut, Klarheit und ohne etwas zu beschönigen und abzuschwächen, sie mit der Wahrheit konfrontieren. Dazu ein bemerkenswertes Zitat aus dem Kommentar des Propheten Daniel von Ernst August Bremiger. Er schreibt folgendes: Ein treuer Zeuge sagt nicht das, was der Zuhörer hören will, sondern das, was der Zuhörer hören muss. Egal, ob es ihm gefällt oder nicht. Ein weichgewaschenes und angepasstes Evangelium ist gar kein Evangelium. Und merken wir jetzt, wie sich eine Spannung aufbaut? Wie wird Nebukadnezar auf diese eindringliche Mahnung zu seinem Gewissen reagieren? Wird er umkehren? Wird sich der Traum erfüllen? Und wenn ja, wie erfüllt es sich? Und das bringt uns dann zum nächsten Abschnitt, die Erfüllung des Traums. Ab Vers 25. Und da lesen wir zunächst einmal: Dies alles kam über den König Nebukadnezar nach Verlauf von 12 Monaten. Ging er auf dem königlichen Palast in Babel umher. Nach 12 Monaten. Das heißt, der Traum erfüllt sich nicht sofort. Das Gericht kommt nicht sofort über Nebukadnezar. Gott räumt Nebukadnezar Zeit zu einer angemessenen Umkehr ein. Zu einer angemessenen Reaktion. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, ein ganz wichtiger Charakterzug Gottes, Gottes Langmut. Langmut bedeutet nicht nur einfach Geduld, sondern in Römer 9, Vers 22 wird uns erklärt, dass Langmut bedeutet, dass Gott, der als heiliger und gerechter Richter das Recht und die Pflicht und auch die Macht hat, Sünde und das Böse zu richten, von dieser Macht keinen Gebrauch macht. Dass er diese Macht, seine Macht und sein Recht aktiv zurückhält und die Ausführung des Gerichtes bewusst hinauszögert. Wenn wir einmal an unser eigenes Leben denken, was wären wir ohne die Langmut Gottes? Was wäre gewesen, wenn zum Beispiel Gott mich gerichtet hätte, bevor ich das 18. Lebensjahr erreicht hätte? Dann würde ich jetzt nicht mit euch zusammen diesen Gott anbeten und loben. Was wäre, wenn Gottes Langmut schon 1850 erschöpft gewesen wäre? Würde keiner von uns hier sitzen. So schreibt Petrus in seinem zweiten Brief im dritten Kapitel in den Versen 9 und 15, dass wir die Langmut Gottes für Errettung halten sollen. Und dieses Prinzip, dass Gott zuwartet, bis das Gericht kommt, es zieht sich durch die ganze Bibel. Denken wir an die Sintflut. Noah, 120 Jahre wartet Gott. Denken wir an das Gericht Jerusalems. Der Herr Jesus wurde ca. 30 nach Christus gekreuzigt. Israel verwirft seinen Messias. Erst 70 nach Christus durch die Römer lässt Gott das Gericht an seinem Volk vollstrecken. Und bereits auch jetzt schon hält Gott sein Gericht 2000 Jahre, beinahe 2000 Jahre zurück. Bei Nebukadnezar war es eben ein Jahr. Aber wie reagiert Gott auf, wie reagiert Nebukadnezar auf diesen Langmut Gottes? Genauso wie es in Römerbrief Kapitel 2 Vers 4 beschrieben wird. Er missachtet den Reichtum der Güte Gottes. Sondern Nebukadnezar verhält sich so wie das, was wir auch leider täglich erleben müssen. Sünder, die an der Schwelle zur ewigen Pein stehen und davon völlig unberührt sind. Der Tod kommt, jeder Mensch muss sterben. Und auf den Tod wird das Volk das Gericht. So wie es die Bibel sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Und dennoch sind die Menschen völlig unbekümmert und leben ihr Leben leichtsinnig und leichtfertig dahin, als ob es keinen Tod, kein Gericht Gottes geben würde. Es ist genauso bei unseren Zeitgenossen und auch bei Nebukadnezar, wie wir es in Prediger Kapitel 8, Vers 11 lesen. Und diesen Vers möchte ich mit uns lesen. Schlagt einmal auf. Prediger Kapitel 8, Vers 11. Da heißt es, weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll Böses zu tun. Das heißt, weil Gott langmütig ist, weil Gott sein Urteil in den meisten Fällen nicht sofort vollzieht, deswegen denken die Menschen, ja, es gibt überhaupt kein Gericht. Also lasst uns fortfahren damit, Böses zu tun. Und auch Nebukadnezar schien diesen Traum ein Stück weit wieder vergessen zu haben. Er trat nicht sofort ein. Nebukadnezar fuhr damit fort, weiterhin zu sündigen, weiterhin Böses zu tun. Er kehrte nicht zu Gott um, er suchte nicht bei Gott Gnade zu finden, sondern was passiert? Nebukadnezar ergötzt sich an seinen eigenen Großtaten. Wir lesen, der König hob an und sprach, ist das nicht das große Babel? Das große Babylon, das ich erbaut habe durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit. Was hat der Nebukadnezar gesehen? Babylon wurde durch seine Bautätigkeiten zur prächtigsten und größten damaligen Stadt. Sogar eins der sieben Weltwunder der Antike war in Babylon beheimatet, nämlich die Hängegärten von Babylon, ein Geschenk Nebukadnezars an seine Ehefrau. Und Babylon galt auch als eine uneinnehmbare Stadt. Sie war nämlich gekennzeichnet durch eine gewaltige Stadtmauer, die sich über 8 Kilometer erstreckte. Und diese Stadtmauer war so breit, dass ein griechischer Historiker beschreibt, dass ein 4-spänniger Pferdewagen auf dieser Stadtmauer wenden konnte. Das alles war jetzt vor den Augen Nebukadnezars. Und er berauschte sich an seinen eigenen Werken, an seiner eigenen Macht, an seiner eigenen militärischen Stärke. Aber dann lesen wir in Daniel Kapitel 4, Vers 28, jene Worte. Daniel 4, Vers 28. Noch war das Wort im Mund des Königs. Da kam eine Stimme von Himmel herab. Das Königtum ist von dir gewichen. Jetzt war Gottes Gnadenfrist abgelaufen. Und wenn Gottes Gnadenfrist abgelaufen ist, dann kommt Gottes Gericht unmittelbar und unausweichlich. Dann gibt es keinen drinnen mehr, keine Rettung mehr. So wiederholt diese Stimme vom Himmel die Gerichtsankündigung Gottes. Und dann lesen wir in Vers 30, in demselben Augenblick wurde das Wort über Nebukadnezar vollzogen. Gott richtet Nebukadnezar um der Sünde seines Stolzes und Hochmutes willen. Was bedeutet eigentlich Stolz und Hochmut? Stolz und Hochmut hat zwei Seiten. Die eine Seite ist Stolz und Hochmut in Bezug auf Gott. Und die zweite Seite ist die Auswirkung von Stolz und Hochmut auf unsere Nächsten. Hochmut, Stolz in Bezug auf Gott äußert sich so, dass das Geschöpf so handelt, als ob es keinen Schöpfer gäbe. Der Mensch für sich beansprucht das Recht auf völlige Selbstbestimmung, auf völlige Autonomie. Der Mensch sein Wollen, sein Wünschen, Denken und Handeln über Gott und seinen Willen setzt. Es war beim Fall Satans, wir sehen es beim Sündenfall, ihr werdet sein wie Gott, oder auch in den Psalmen 17 und 94, wo der Psalmschreiber das Gottlossein, zu leben, als gäbe es keinen Gott, keinen Schöpfer, dem der Mensch verantwortlich ist, von dem er abhängig ist und dem er Rechenschaft schuldet. Das setzt, da in diesen Psalmen setzt Psalmschreiber gottlos mit Stolz gleich. So sehen wir das auch hier bei Nebukadnezar. Er schreibt sich Dinge zu, die allein dem lebendigen Gott zustehen. Stärke, Macht und vor allem Ehre und Herrlichkeit. Und dabei war doch Nebukadnezar im zweiten Kapitel von Gott so eindringlich unterwiesen worden, dass alles, was er hat, es kommt alles von Gott. Sein Königtum, seine Herrschaft, seine Siege. Er verdankt alles allein Gott, weil Gott ihm in seiner Souveränität diese Dinge zugeteilt hat. Und Stolz gegenüber dem Nächsten bedeutet oder wirkt sich so aus, es führt zu einem beständigen Vergleichen mit den Menschen um uns herum. Und dann suchen wir nach Mitteln und Wegen, wie man sich über den Nächsten erheben kann, wie man sich besser stellen kann, wie man sich über den Nächsten stellen kann. Und das Problem ist, Stolz ist etwas, das aus dem Herzen von uns Menschen kommt. Darauf weist der Herr Markus Kapitel 7, Vers 22 hin. Und damit ist Stolz wesentlich gefährlicher, ohne das in irgendeiner Weise herab- oder geringschätzig handeln zu wollen, als der Coronavirus. Denn im Gegensatz zum Coronavirus sind wir Menschen als gefallene Sünder alle völlig durchdrungen und völlig identifiziert mit der Krankheit, mit dem Virus des Stolzes. Er kommt aus unserem Herzen. Das Problem ist, dass Stolz, das Hochmut, Gottes Gericht herausfordert. Es gibt zahlreiche Stellen, wo uns die Schrift immer wieder aufzeigt, im Alten wie im Neuen Testament, dass Stolz, das Hochmut die Ursache ist, die Gottes Gericht nach sich zieht. Ich möchte uns eine Stelle vorlesen aus dem Propheten Jesaja in Kapitel 2, wo ein Ausblick gemacht wird auf das Ende der Tage, wo von dem Tag des Herrn die Rede ist, von dem großen Gericht, Gerichtshandeln Gottes. Jesaja Kapitel 2, die Verse 11 und 12, da heißt es, die hochmütigen Augen des Menschen werden erniedrigt und die Überheblichkeit der Männer wird gebeugt werden und der Herr wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tag. Denn der Herr der Heerscharen hat einen Tag über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene und es wird erniedrigt werden. Das heißt, hier kündigt Gott an, es wird einmal ein Tag kommen, an dem er alles Stolze, alles Hohe erniedrigen wird im Gericht. Wenn wir darüber nachdenken, über unsere Gesellschaft heute, dann zeigt es eigentlich, wie gerichtsreif wir sind und wie groß das Erbarmen Gottes ist. Es gab noch nie eine Zeit, wo der Mensch so sehr versucht hat, Gott zu spielen und sich Gottes zu entledigen und zu handeln, als gäbe es keinen Gott, wie in unseren Tagen. Denken wir an Themen wie Sterbehilfe, Abtreibung. Der Mensch, der sich aufspielt zum Herr über Leben und Tod. Denken wir an Klonen, Klonschaf, Dolly. Mittlerweile gibt es ja sogar Forschungen, wo versucht wird, auch menschliches Erbgut zu klonen. Denken wir an die Ehe für alle, wo der Mensch auf einmal Gottes Ordnungen völlig auflässt und beiseite setzt und seine eigenen Ordnungen nach seinem eigenen Gutdünken und Wohlgefallen einsetzt. Und so zieht es sich durch die ganze Bibel wie ein roter Faden. Etwas, das wir dreimal aus dem Mund unseres Herrn selber hören. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Genau das sehen wir hier bei Nebukadnezar. Er hat sich selbst erhöht und Gott erniedrigt ihn. Ich möchte uns das noch einmal bewusst machen im dreifachen Blick von Nebukadnezar. In Vers 27, als er auf seiner Terrasse seines königlichen Palastes umherläuft, da blickt er umher. Und dieses Umherblicken führt und nährt seinen Stolz. Und dieses Umherblicken wird zu seinem Verderben. Es führt dazu, dass er nach unten blicken muss. Ab Vers 30, er wird aus der Gesellschaft der Menschen hin ausgestoßen. Er lebt, muss fortan leben bei den Tieren wie ein Tier. Und das Kennzeichen von Tieren ist, dass sie nach unten blicken, dass sie die Erde allein das Irdische im Blick haben, dass sie ohne Verstand sind, deshalb ohne Gottesbeziehung. Ja, letztendlich ist es so, die Sünde des Stolzes raubt Nebukadnezar sein Menschsein. Er lebt wie ein Tier, allein seinen natürlichen Trieben folgend. Wir haben jetzt nicht die Zeit dazu, aber es ist hochinteressant. Schaut euch zum Beispiel Psalm 49 an oder verschiedene andere Stellen, wo die Bibel davon spricht, dass letztendlich der Mensch ohne Gott nichts anderes ist und sich nichts anderes verhält wie ein Tier ohne Verstand, allein den natürlichen Trieben aus seiner gefallenen Natur heraus folgend. Aber dann kommt etwas Interessantes in Vers 31. Gott wird, nachdem die Zeit des festgesetzten Gerichtes Gottes sich dem Ende zuneigt, wirkt Gott ein Wunder. Dann heißt es in Kapitel 4, Vers 31, und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel. Nebukadnezar blickt nach oben. Und dieser Blick nach oben, das ist ein Ausdruck, den die Psalmen auch öfters verwenden, der dafür steht, dass jemand seine Hilfe bei Gott sucht, seine Hilfe, Rettung von Gott erwartet, von oben her erwartet. Nebukadnezar hebt seine Augen zum Himmel. Und das ist Gottes Wunder, dass er das überhaupt tun kann, denn vorher hat er nur nach unten geblickt und es gab für ihn überhaupt keine Veranlassung, keine Willenskraft, um jetzt nach oben zu blicken, sondern Gott bewirkt es. Er blickt nach oben, erhebt seine Augen, kommt wieder zum Verstand und er wird wieder ein Mensch, erhält sein Mensch, seine Menschenwürde zurück und er wird wieder hergestellt. Er wird wieder eingesetzt als König. Er erhält seine Herrschaft und seine Macht zurück. Genauso wie es Gott angekündigt hat, wie es Gott ihm zugesagt hat. Aber jetzt ist interessant, was ist jetzt die Folge von diesem Blick nach oben? Der Blick zur Seite hat dazu geführt, das Umherblicken, das Umherschweifen seiner Blicke hat dazu geführt, dass er einen Lobpreis auf sich selber angestimmt hat. Der Blick nach oben, der Blick zum Himmel führt dazu, dass er jetzt diesen Gott des Himmels beginnt zu preisen. Es ist immer wieder unter Schriftauslegern eine Frage, ob Nebukadnezar im biblischen Sinne errettet war, die viel diskutiert wird, die aber letztendlich müßig ist und die wir bewusst offen lassen müssen. Wir wollen es so halten und ich möchte es so halten, wie es der vorher zitierte Ernst August Preminger in seinem Kommentar in einer Fußnote schreibt, ich denke, das sind weise Worte. Er sagt, das Zeugnis des Königs am Ende seines Lebens ist durchaus beeindruckend. Allerdings stellen wir fest, dass er den Gott Israels an keiner Stelle seinen Gott nennt. Was ebenfalls fehlt, ist ein deutliches Bekenntnis seiner Schuld. Aber wir erkennen im Handeln Gottes mit ihm wichtige Kennzeichen, die wir bis heute in einem Menschen finden müssen, der sich im Glauben zu Gott wendet. Das soll der letzte Teil der heutigen Predigt sein. Ich möchte mit euch nachdenken über diesen beeindruckenden Lobpreis Nebukadnezars, wie er über Gott jetzt redet. In Kapitel 3, 31 und Kapitel 4, Vers 31, man nennt er ihn der höchste Gott. Das ist insofern auch für uns interessant, auch wenn Nebukadnezar diese Sichtweise sicher nicht hatte, dass Gott in 1. Mose 14, Vers 18 gerade im Zusammenhang mit Melchisedek so bezeichnet wird. Melchisedek war ein Priester Gottes des Höchsten. In Kapitel 3, Vers 33, auch Kapitel 4, Vers 31 preist Nebukadnezar, dass das Reich dieses Gottes ewig ist. Es ist eine ewige Herrschaft von Geschlecht zu Geschlecht. Und er erkennt den Gegensatz zu allen Reichen der Menschen, die begrenzt sind an Zeit und Macht und auch immer auf Geschlechter, auf einzelne Geschlechter begrenzt sind. In Kapitel 4, Vers 32 spricht er über Gottes Erhabenheit über alle Bewohner der Erde. Das erinnert uns an das, was der Prophet Jesaja in Kapitel 40 auch sagt, dass letztendlich die Nationen nur sind wie ein Tropfen Wasser in einem Eimer, wie eine Handvoll Sand an riesigen Sandstrand. Er preist Gottes Souveränität, dass Gott völlig frei ist in seinen Handlungen, allein sich, seine Herrlichkeit, seiner Ehre, seinem Willen, seinem Ratschluss, seinem Herzen verpflichtet. Er betont Gottes Allmacht. Niemand kann Gottes Hand wehren. Niemand ist in der Lage dazu, wenn Gott seine Vorhaben aussetzt, seine Vorhaben umsetzt, sich diesen zu widersetzen. Es zeigt Gottes Überlegenheit, seine Größe über alle Macht der Menschen. Wir können ja Allmacht so definieren, dass Gott, was immer er sich vorsetzt zu tun und tun will, auch in der Lage ist, entsprechend durchzuführen und zu tun. Er nennt Gott den König des Himmels, der vom Himmel her über alles Geschehen auf der Erde regiert. Seine Werke sind allesamt Wahrheit. Das heißt, er beschreibt und lobt und preist Gott für die Vollkommenheit seiner Werke. Und er sagt auch, seine Wege sind gerecht. Und damit erkennt Nebukadnezar auch an, dass Gottes Handeln und die Wege, die Gott jetzt Nebukadnezar geführt hat, dass diese Gerichte, diese Wege auch über ihn, dass sie recht sind, dass Gott Recht in rechter Weise und dass Gott auch das Recht hatte, so mit ihm zu handeln. Und das Ganze wird dann noch einmal sozusagen Kapitel 4, Vers 34 zusammengefasst. Gott erniedrigt die Stolzen. Damit preist Nebukadnezar noch einmal die völlige Gerechtigkeit und Rechtmäßigkeit der Gerichte Gottes. Und welch Trost, welche Sicherheit, welche Kraft für den Überrest damals und auch alle treuen Nachfolger heute steckt in diesen Bezeichnungen, in diesen Charakter- und Wesenszügen Gottes. In Kapitel 4 und 5 im Propheten Daniel sind im Grunde genommen ein zusammengehörendes Doppelkapitel. Sie sind wie zwei Seiten einer Münze. Und sie sollen dem leidenden und auch oftmals verzweifelnden Volk in babylonischer Gefangenschaft gegenüber allem Augenscheinlichen, allem, was sie vor Augen hatten, gegenüber allen Umständen zeigen und klar machen, Gott regiert über und handelt an den Widersachern des Volkes. Und sein Handeln führt zu einem zweifachen Ausgang. Erstens, das sehen wir an Nebukadnezar, Gott handelt an den Feinden des Volkes und die Feinde des Volkes unterwerfen sich Gott aufgrund Gottes Handeln und sie beginnen ihn zu loben und zu preisen. Oder aber, das werden wir dann nächstes Mal sehen in Kapitel 5, wer sich gegen Gottes Handeln nicht unterwirft, Gottes Gnade nicht sucht, wenn Gott im Gericht handelt, den vernichtet dann Gott im Gericht. Das ist in Kapitel 5 der Untergang Belsazars und damit auch der Untergang der Feinde des Volkes Gottes. Und dem Volk soll bewusst gemacht werden, auch uns, Gott allein gebührt alle Ehre und Herrlichkeit, auch wenn er zur Züchtigung seine Hand schwer auf uns legen muss. Aber um der Absichten willen, um seines Wirkens willen, um der Ziele und des Ergebnisses dessen, was Gottes Handeln bei uns bewirken möchte, ist nämlich uns am Ende zu erhöhen, ist Gott zu loben, gebührt ihm alle Ehre und alle Herrlichkeit. Das bringt uns dann zum letzten Punkt. Welchen Zusammenhang gibt es zum Evangelium? Und den Zusammenhang zum Evangelium möchte ich uns bewusst machen an einem Vers aus diesem Abschnitt, nämlich in Kapitel 4, Vers 14. Da lesen wir, dem Gott das Königreich einmal übergeben wird. Da heißt es, dem Niedrigsten der Menschen wird von Gott die Herrschaft verliehen, wird Gott über sein Königreich bestellen. Und so erkennen wir, dass der Weg Nebukadnezars, dieser Weg des Stolzes, dieser Weg der Selbsterhöhung und der Verherrlichung eine Sackgasse ist. Und dass der wahre König, dem Gott die Herrschaft einmal übergeben wird, genau durch das Gegenteil gekennzeichnet sein muss, wie Nebukadnezar. Und das bringt unseren Blick sofort auf unseren Herrn Jesus. Und da möchte ich uns nur eine Stelle in Erinnerung rufen, Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 8. Ich denke, die Verse sind uns alle bekannt. Wir lesen in diesen Versen 6 bis 8 von einer zweifachen, aber im Gegensatz zu Nebukadnezar, der im Gericht von Gott gebeugt wird, von einer zweifachen freiwilligen Erniedrigung unseres Herrn. Das erste ist, unser Herr wird Mensch. Er verlässt die Herrlichkeit, er verlässt den Reichtum des Himmels, kommt auf diese sündenbeladene, unter dem Fluch stehende Erde und nimmt Knechtsgestalt an, um mit seinem Leben Gott in vollkommener Weise zu verherrlichen, seinen Willen zu tun. In völliger Abhängigkeit von diesem Gott, denken wir nur an sein Gebetsleben. Herr Jesus war ein Beter und voller Demut. Herr Jesus war der Einzige, der von sich sagen konnte, ich bin von Herzen demütig. Aber dann erfolgt eine zweite Stufe der Erniedrigung. Und sie geschieht wiederum freiwillig. Nämlich sein Tod am Kreuz. Und es ist eine Folge seines Gehorsams. War es bei Nebukadnezar die Demütigung, die Erniedrigung durch Gott, Folge seiner Sünde? Durch die zweite Stufe der Erniedrigung beim Herrn Jesus, sein Tod am Kreuz, eine Folge seines vollkommenen Gehorsams. Herr Jesus wurde zur Sünde, zum Fluch für andere. Er wurde so behandelt, von Gott gerichtet, wie wenn er die Ursache alles Bösen gewesen wäre. Und so hören wir den Gekreuzigten am Kreuz im Psalm 22, Vers 7 prophetisch klagen, ich bin ein Wurm, kein Mann. Und Hebräer 2, Vers 9 heißt es, dass der Herr Jesus unter die Engel erniedrigt war, um des Leidens, des Todes willen. Aber die Folge für diesen vollkommenen Gehorsam, für diese zweifache freiwillige Erniedrigung ist, dass der Herr Jesus erhöht wird. So lesen wir sowohl im Philipperbrief, dann in den folgenden Versen, als auch im Propheten Jesaja Kapitel 53, Vers 10. Darum, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz und genau darum wird er hoch erhoben werden. Und so kann nur dieser König, dieser vollkommene König, dem Gott einmal die Herrschaft, den Gott einmal über die Herrschaft bestellen wird, nur dieser König kann uns Heil, Rettung, Wohlfahrt und Frieden bieten. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, oftmals wird gesagt, dass Gott sozusagen das Heil bereitstellt, dass das Heil ein Angebot ist und es jetzt darauf ankommt, ob der Mensch es annimmt oder nicht. Das ist allerdings nur eine Teilwahrheit, sondern die Schrift lehrt uns klar, es ist Gott, der auch die Errettung, die Heilsannahme bewirkt. Und so zeigt uns die Bibel auf, genau wie bei Nebukadnezar, dass es die Verantwortung des Menschen ist, Buße zu tun. Und hier ist insbesondere ein Abschnitt für uns interessant, nämlich in Lukas Kapitel 18, die Verse 10 bis 14, als der Schriftgelehrte und der Zöllner sich im Tempel befinden. Und an diesem Zöllner lernen wir exemplarisch, was Buße bedeutet. Er stimmt Gottes Urteil zu. Er nimmt Gottes Urteil über sich an. Ich bin ein Sünder. Und er erniedrigt sich selbst. Und hier ist jetzt das Interessante, dass jetzt in Lukas 18, Vers 14, genau hier dieser Vers in Bezug auf das Wesen, auf den Charakter von Buße verwendet wird. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Matthäus 7, Vers 14, die Pforte ist eng. Die Pforte ist so eng, dass kein Mensch, der aufgeblasen ist von Stolz, der der Natur seines sündigen, verdorbenen Herzens folgt, das voller Stolz und Hochmut ist, durch diese Pforte hindurchkommen wird. Sondern der Mensch muss sich selbst erniedrigen. Er muss seine eigene Unfähigkeit erkennen. Er muss erkennen, dass er nichts tun kann. Nichts zu tun vermag, sondern völlig abhängig ist von Gottes Gnade. Und weil das so völlig gegen unsere Natur ist, gegen unser Herz, können wir Buße nicht aus uns selber heraus tun, sondern Gott muss uns häufig um der Verdorbenheit, um der Gebundenheit, Gefangenheit des Menschen in der Sünde willen, muss er uns oft schwierige Wege führen. Genauso wie es im Psalm 119, Vers 67 steht, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. Und Geschwister, lasst uns einmal über die Wege nachdenken, die Gott uns führen musste, bevor wir errettet wurden, bevor wir im Glauben das Werk unseres Herrn Jesus ergreifen und erfassen durften. Wo sind wir dort überall herumgeirrt? Wie stolz und aufgeblasen waren wir über unsere eigenen Fähigkeiten und eigene Fertigkeiten? Und wohl dem, in dessen Leben Gott eingegriffen hat und ihn gedemütigt hat. So verwundert uns nicht, dass die Bibel uns aufzeigt, dass Buße eine Gabe Gottes ist. Buße ist beides. Es ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes und gleichzeitig eine Verantwortung des Menschen. Dazu noch auch ein Zitat von Wolfgang Nestvogel. Er hat Folgendes gesagt. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass Gott ihn in Ruhe lässt. Denn dann ist er nämlich nach Römer 1 hingegeben. Und als letzter Punkt noch die Kraft des Evangeliums. Gott erbarmt sich bei Nebukadnezar über einen Feind des Volkes Gottes. Und genau das Gleiche tut er im Neuen Testament. Und da sehen wir die Kraft des Evangeliums, in dem nämlich Gott einen, der ein Feind des Volkes Gottes war, einer, der sich selber als Lästerer und Verfolger bezeichnet, der sich selber nennt der Größte oder der Erste unter den Sündern, nämlich der Apostel Paulus, Was hat Gottes Gnade aus ihm gemacht? Liebe Geschwister, wenn Gott so mit Nebukadnezar, dem damals mächtigsten Mann der Welt, und so mit dem Apostel Paulus, diesem Feind des Volkes Gottes, handeln kann, dann gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und dann gibt es keinen Sünder, der zu tief in der Sünde gefallen und stecken kann und gefangen sein kann, als dass sie nicht Gottes Gnade und Gottes Erbarmen daraus retten könnte. Und so lasst uns wirklich neu dieses Kapitel dazu dienen, neu über Gottes Gnade nachzudenken und diesen Gott und seinen Messias, seinen König, den Herrn Jesus, neu zu loben und zu preisen. Und noch ein letztes Wort, das wir auch von Nebukadnezar lernen können. Gott hat mehrmals in das Leben von Nebukadnezar eingegriffen und zu Nebukadnezar geredet. Kapitel 2 durch einen Traum, Kapitel 3 durch die Rettung der Freunde Daniels und Kapitel 4 wiederum durch einen Traum. Und ich möchte jetzt alle solche ansprechen, die vielleicht schon mehrmals in ihrem Leben es empfunden haben, dass Gott zu ihnen geredet hat. Vielleicht getroffen waren von einem Wort, die letztendlich auch innerlich schon gekämpft und gerungen haben, erkannt haben, dass sie Sünder sind. Ich möchte dich dazu aufrufen, tue Buße. Kehre um zu diesem Gott. Dieser Gott, der dich schlägt, ist der Einzige, der dich auch heilen kann, der dich retten kann. Brich mit deinen Sünden und tue der Buße würdige Früchte. Die Gnade Gottes sei mit uns allen. Amen.